Ja, ich freue mich auch, heute Morgen wieder bei Ihnen zu sein und eben diesen interessanten Psalm, den wir gerade auch schon gelesen haben, vertont, modern, mit Ihnen zu bedenken. Psalm 126 ist tatsächlich ein mehrfach wichtiger Text, besonders für Israel. Er wird an jedem Sabbat und natürlich an besonderen Festtagen vor dem Tischgebet gesungen. Also, Juden haben den voll im Ohr. Jeden Sabbat singen. Das ist schon ein großes Gedenken. Er spricht, also dieser Psalm spricht wohl, so jedenfalls sagt es die jüdische Tradition, von der Befreiung aus der babylonischen Gefangenschaft. Der damalige Perserkönig Kyros eroberte die Stadt Babylon und damit eigentlich das große zweite babylonische Weltreich. Und ein Jahr später erlaubte dieser Kyros, dieser persische Großkönig dann, der das Ganze übernommen hat, erlaubte den Juden die Rückkehr in ihre Heimat nach Jerusalem. Also nach 70 Jahren babylonischer Gefangenschaft, durch solch einen dramatischen, durch eine dramatische Übernahme der Perser, durften die Juden zurück nach Jerusalem, in ihre Heimat. Und das geschah tatsächlich dann in mehreren Zügen. Also einer davon war der von Esra, ein anderer war der von Nehemia. Das wird alles im Alten Testament dokumentiert. In der jüdischen Tradition wird der Psalm 126 entweder Esra zugeschrieben, also um es genau zu sagen, wir wissen nicht, wer den Psalm 126 geschrieben hat, aber es gibt eine jüdische Tradition, die sagt, der stammt von Esra. Und Esra schreibt dann diesen Psalm im Rückblick. Also die Befreiten in Babylon, die zurückgekehrt waren nach Jerusalem, singen im Rückblick, als der Herr die Gefangenen Zions erlöste. Und dann gibt es aber eine andere jüdische Tradition, die sagt, dass dieser Psalm von einem Propheten stammt. Name unbekannt, also ist dort nicht erwähnt. Aber von einem Propheten aus der 70-jährigen Gefangenschaft. Und der schreibt das in der Zukunft. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird. Beide Übersetzungen sind im Hebräischen ins Deutsche möglich, aber es ist eindeutig, dass Propheten in der babylonischen Gefangenschaft das Ende dieser Gefangenschaft voraussagten. Zum Beispiel Hesekiel, der ja da mittendrin steckte. Wie auch immer. Also, wir wissen es nicht genau. Aber es ist gut zu hören, dass diese Traditionen, diese beiden Versionen durchaus unterstützen. Wie auch immer, es geht um eine überraschende Befreiung. In großem Stil, in großem Ausmaß. Also es gibt Überraschungen in unserem Leben, es gibt Befreiungen in unserem Leben, aber eine Freisetzung, eine Befreiung aus einer 70-jährigen Gefangenschaft, das war Superlative. Ja, 1948, also jetzt machen wir mal einen Sprung in die jüngere Gegenwart. 1948 wurde dieser Psalm bei der Staatsgründung gesungen oder gelesen. Und man weiß, das war an einem Freitag, Nachmittag, am 14. Mai 1948, noch vor Beginn des Sabbats, haben die Juden damals diesen Psalm zitiert. Als der Herr die Gefangenen Zions erlöste. Oder wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. Ben-Gurion sagte in dieser Versammlung, 2000 Jahre haben wir auf diese Stunde gewartet. Und um Mitternacht dieses Freitags, 14. Mai, als das britische Mandat endete, erklärten dann die umliegenden arabischen Staaten Israel den Krieg. Also bedeutungsschwere Ereignisse, in denen dieser Psalm eine wichtige Rolle spielte. Ja, was ist die Botschaft für uns? Wenn wir diesen Psalm also heute lesen, was steckt darin für eine Botschaft? Und ich glaube, es ist eine doppelte. Die eine, natürlich diese großartige Sache, Gott befreit sein Volk überraschend. Und das einmal in der Vergangenheit. Das war tatsächlich für die Juden damals ein Umbruch, ein Umdenken, das sie fassungslos machte. Also dieser Begriff, den da jemand geschrieben hat, wir waren oder wir werden sein wie die Träumenden. Das war tatsächlich unglaublich. Und sogar nicht nur die Juden damals waren fassungslos, unglaublich überrascht, sondern auch die Heiden, also die heidnischen Völker um sie herum. Diese Geschichte wird tatsächlich in der Bibel noch genauer erzählt. Das ist also ein so großes Ereignis, dass ein eigenes Kapitel umfasst. Und zwar der Prophet Daniel. Wenn Sie das mal zu Hause lesen wollen, Daniel, Kapitel 5. Da ist die Rede von einem großen Nachtgelage in Babylon. Der König Belsazar aus Babylon hielt ein Riesenfest. Übrigens, das weiß dann die Geschichtsschreibung noch ein bisschen näher oder besser. Der Belsazar war eigentlich gar nicht der König. Das war der Sohn des Königs. Und der eigentliche babylonische König war außer Landes. Das heißt, der ließ es sich da gut gehen. Der war nicht auf Dienstreisen, sondern der lebte an einem wunderbaren Ort unter Palmen und Wasserplätschern und so weiter und kümmerte sich überhaupt nicht um sein eigentliches Babylon und sein Reich. Das hat er seinem Sohn überlassen. Und dieser Belsazar, dieser Sohn, der litt eigentlich schon immer darunter, dass er nicht richtig König sein konnte, dass er nicht wirklich der Chef war. Und dann hat er öfters einen groß drauf gemacht. Ganz typisch. Und wollte zeigen, ich bin der King. Und hat ein Nachtgelage da gehalten, also ein Besäufnis mit seinen Oberen und seinen Ministern und alle, die was Rang und Namen hatten, den zeigte er, ich bin der King. Und hat dann unter anderem die aus dem Tempel damals, aus Jerusalem, entwendeten, gestohlenen, mitgebrachten Gefäße holen lassen und gerade aus den Kelchen und aus diesen Gefäßen dann ihren Wein getrunken. Und das sollte deutlich machen, wir sind die Sieger über all die Völker, die wir, nicht nur Israel, damals hat Babylon etliche Völker deportiert. Das war deren Politik. Wir sind die Kings. Und dann gibt es eine geheimnisvolle, lesen Sie nach, bei Daniel 5, Schrift an der Wand, die den Belsazar schon erschrecken lässt, aber eigentlich, ja, wollte er feiern. Und in dieser Nacht, genau in dieser Nacht, stellen Sie sich das vor, die wird sogar datiert. Und zwar in den persischen Berichten. In dieser Nacht, das war der 29. Oktober 539. Vor Christus natürlich. Jetzt haben wir 17. November, also ungefähr vor 3 Wochen. In dieser Nacht haben die Perser Babylon, die Stadt Babylon, erobert. Natürlich wussten alle, die da gefeiert haben und der Belsazar und all seine Militärs und so weiter, die wussten alle, die Perser stehen ein paar 50 Kilometer oder was auch immer vor der Stadt mit ihrem Heer. Die waren ja schon da. Die kamen ja nicht aus Persien nachts heimlich angeschlichen. Die waren da. Aber der Belsazar dachte und sagte, unsere Mauern in Babylon, die sind so hoch und so dick, die Perser, die interessieren uns gar nicht. Die müssen irgendwann wieder nach Hause abziehen. So, und da hat er sich in den Finger geschnitten. Denn der Euphrat, der Fluss, an dem Babylon lag, floss nicht nur an der Stadt vorbei, sondern da waren auch einige Arme, die man clevererweise durch die Stadt leitete. Also das war sehr komfortabel, nicht wahr? Die hängenden Gärten von Babylon, die wurden mit wunderbarem Wasser aus dem Euphrat benetzt und gepflegt. Man hatte Wasser, eine Stadt mit Wasser. Was gibt's Größeres? Und diese Euphratarme, die flossen durch ein Kanalsystem durch die Mauern, unterirdisch. Und durch diese Kanalisation, das wird in Persien großartig beschrieben, und da wird der Kyros dafür gelobt, was für ein toller Feldherr der war, clever bis dort hinaus. Durch diese Kanalisation sind die Perser quasi heimlich, also unerwartet, durch die Mauern hindurch und haben die Stadt Babylon in der Nacht, 29. Oktober 539, eingenommen. Der letzte Satz in Daniel 5, lesen Sie es nach, heißt: In dieser Nacht starb der König in Anführungsstrichen, Belsazar. Und Kyros übernahm die Stadt. Übrigens waren die Perser dermaßen überlegen. Heute weiß man, dass der Kyros sogar noch nicht mal dabei war, sondern der ließ einfach nur seinen Oberfeldwebel, seinen Oberbefehlshaber, das ganze Unternehmen ausführen. Der musste noch nicht mal dabei sein. Und diese Überraschung, dass also die Perser ein solches Weltreich wie Babylon in einer Nacht unerwartet, die saßen alle besoffen auf ihren Stühlen da, unerwartet, plötzlich, überraschend, überwältigt hat. Ja, das war unglaublich. Das hat niemand vorhergesehen. Selbst die besoffenen Babylonier nicht haben das geglaubt, die Perser ja gesehen haben. Können Sie sich diese Überraschung vorstellen? Und das war dann für Israel, also ein Jahr später, 538, hat dann der Kyros beschlossen, dass die Juden und übrigens nicht nur die Juden, sondern auch all die anderen Völker, die sie deportiert hatten und unter anderem die Juden, durften wieder zurück in ihre Heimatländer, weil die Perser eben eine ganz andere Politik im Hinterkopf hatten. Weil sie waren jetzt die Befreier für diese Völker. Die mussten ihnen dankbar sein. Und die verbreiteten gewissermaßen die persische Kultur in ihren Heimatländern. Und im Übrigen mussten die hohe Steuern zahlen. Und jedes Mal sich vor dem persischen König verbeugen. Diese Überraschung war groß und überraschend. Das ist das, was Psalm 126 sagt. Und der Jubel war gewaltig. Genau das wird hier im Psalm gesagt. Gewaltig war das. Unser Mund wird voll lachend sein oder war voll lachends und unsere Zunge voll rühmens. Jahwe hat Großes an ihnen, sagen die Heiden über die Juden. Jahwe hat Großes an ihnen, den Juden, getan. Und die Juden sagen, Jahwe hat Großes an uns getan. Also für die Juden war klar, kein Herrscher dieser Welt ist der größte King, sondern über allen Kings ist einer der größte König, nämlich Jahwe. Gott selbst regiert. Und dass sie nach Hause durften, war nicht eine persische Politik, sondern Gottes Handeln. Ja, und diese überraschende Situation wird dann im Psalm 126 durch dieses Bild illustriert die Bäche im Südland. Wie wir schon gehört haben, die Bäche im Südland waren ausgetrocknete Flusswadis. Ja, also in der Trockenheit war da nichts mehr, da war nur noch Sand und Steine und Skorpione krochen darum. Und diese Wadis wurden eigentlich genutzt als Wege durch die Wüste. Also die Engländer, englische Mandatszeit in Israel, die Engländer fuhren da mit ihren Armeefahrzeugen, mit ihren Jeeps durch. Und die große Überraschung für Nicht-Kenner der Szene, also für Ausländer, die jetzt mit diesen Dingen nicht vertraut waren, war, dass plötzlich am Beginn der Regenzeit da am Horizont blinkte es seltsam und 3 Stunden später kam eine Riesenwelle durch die Wadis. Da sind englische Jeeps umgekippt. Und die Soldaten, die Engländer, mussten aufpassen, dass sie nicht mitten in der Wüste ertrunken sind. Überraschung. Überraschung. Gewaltig. Und daran schließt sich dann das Gebet der Zurückgekehrten an. Bringe du, Herr, unsere Gefangenen zurück. Also die, auch die anderen noch, die in Babylon geblieben sind. Es sind also Esra ist mit einem Zug ausgezogen und Nehemia ist mit einem Zug nach Israel zurück. Aber es sind viele der Juden, die damals in Babylon lebten, 70 Jahre, da noch geblieben. Weil das natürlich auch eine Frage war, wie sicher ist das Ganze und was kommt da auf uns zu und so weiter. Und die Ausgezogenen beteten gewissermaßen oder drücken das in diesem Psalm aus, Herr, bringe unsere Gefangenen zurück, wie du die Bäche im Südland überraschend, plötzlich zurückbringst. Und dieses Gebet, Psalm 126, wurde auch 1948 mit diesem Hintergrund gebetet. Also im Blick auf die vielen Juden, die ja nach 70 nach Christus verstreut waren über die ganze Welt. Ganz Israel verstreut über die ganze Welt. Da beten die, die 48 zurückgekehrt waren und einen Staat neu gegründet haben, die beten, bringe du, Herr, unsere Gefangenen zurück. Wie damals, als die Juden zurückkamen nach Jerusalem. Ja, und so lesen wir den Psalm für uns dann. Wir machen ihn uns in diesem Sinne auch zurecht zu eigen. Solch ein Wort spricht uns an. Luther übersetzte nämlich diesen Psalm für die Gemeinde Jesu in die Zukunft. Also wir Christen, wir Kinder Gottes, wir, die wir Jesus angenommen haben, wir werden einmal in Zukunft sein wie die Träumenden, die nicht fassen, was sie sehen. Wir werden fassungslos sein, wir werden lachen und jubeln, um mit den Worten von 126 zu sprechen. Vor allem nach manchem vorherigen Leid und der Bedrückung. Und das nehmen wir für uns mit nach Hause. Wenn du also zum Beispiel noch nie in deinem Leben so richtig, also total überrascht warst. Ich weiß nicht, was die größte Überraschung deines Lebens war. Es gibt so manche Überraschungen in unserem Leben. Aber wenn du noch nie dich in die Backe gekniffen hast und dich gefragt hast, wie real ist das jetzt hier? Wache ich gleich auf und alles war nur ein Traum? Oder ist das hier tatsächlich Gegenwart? Wenn das noch nie in deinem Leben der Fall war, dann wird es sein. Dann wird es sein, es wird unglaublich sein, aber wahr. Stell dir das mal vor. Wir werden Jesus sehen als den Auferstandenen und ihm begegnen. Die Bibel spricht von einer Entrückung. Das ist ja nicht zu fassen. Das sprengt alles, was du bis jetzt im Leben erlebt oder überhaupt verstanden hast. Und im Glauben daran kannst und sollst du heute schon dich freuen und danken und jubeln. Also ein Blick in die Vergangenheit einerseits und ein Blick in die Zukunft, vor allen Dingen für die Gemeinde Jesu. Das wäre der erste Punkt. Ich möchte uns noch in aller Kürze einen zweiten nennen, der auch in diesem Psalm angesprochen wird. Nämlich, da heißt es dann ganz plötzlich, und man fragt sich ja, was ist das? Also wie hängt das zusammen? Da steht, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Und ich glaube, dass das sehr deutlich war damals für die Rückkehrer aus der babylonischen Gefangenschaft. Die erwartete ja harte Arbeit. Vor allen Dingen im Buch Nehemia wird das angesprochen. Unglaublich, wie die damals malocht haben. Auch ein jüdisches Wort. Mauerbau, Feldarbeit, Aufbau des zerstörten Landes, Verteidigung vor Feinden. Das war eine Mischung aus Tränen, sich einsetzen, alles geben, unterleiden, mit Tränen säen und mit Freuden ernten. Das heißt, für die sich da damals eingesetzt haben, da wurde ja mit den Jahren immer klarer, immer deutlicher, das gelingt ja tatsächlich. Also die Mauer, die zerstörte Mauer um Jerusalem, wurde gebaut. Die wurde eines Tages fertig. Das war ein Fest. Und der Tempel, der zerstört war von den Babyloniern damals, 70 Jahre vorher, der wurde wieder aufgebaut. 23 Jahre nach der Rückkehr des ersten Trupps im Jahre 515 vor Christus wurde der zerstörte Tempel unter dem persischen Statthalter Serubabel wieder aufgebaut und eingeweiht. Das heißt, das funktioniert, das gelingt. Das war Freude, vermischt mit Tränen der Mühe und der Arbeit und des Leides. Und nach 515 konnte man also wieder hinaufziehen aus dem Land, wie später zu Jesu Zeiten, hinaufziehen nach Jerusalem. Jerusalem war ja oben auf dem Berg und nach Jerusalem zu ziehen war immer ein Anstieg, war immer ein Hinaufziehen nach Jerusalem zum Tempel. Und das ist die Überschrift in der hebräischen Bibel über diesen Psalm. Er ist das Lied des Aufsteigens. So könnte man das wörtlich übersetzen. Also das Lied derer, die zum Tempelfest hinauf wanderten, hinaufstiegen. Vielleicht wurde dieser Psalm bei der Tempeleinweihung, bei der zweiten Tempeleinweihung gesungen. Wir wissen es nicht. Ja, zum Schluss für uns. Solch ein Wort spricht auch uns an. Mit Tränen säen und mit Freuden ernten. Wenn ich dich frage, wo hast du als Christ in deinem Leben mit Tränen gesät? Was fällt dir dazu ein? Erinnere dich dann an deine persönliche Erlösung. Also lass die Tränen, das Schwere in deinem Leben, auch als Christ, nicht das eigentliche Hauptgewicht sein, das dir sofort entgegenspringt, wenn dich jemand daran erinnert. Wo erinnerst du dich an das andere Hauptgewicht? Mit Freuden ernten. Deine persönliche Erlösung, an deine Bekehrung zum Beispiel. Kannst du dich an deine Bekehrung erinnern, wie das war? Oder mindestens den Prozess, der dazu geführt hat, wenn du auch kein Datum nennen kannst und musst. Wo hast du Jesus erlebt? Wie nie. Wo hast du ein ganz neues Leben entdeckt und im Glauben vollzogen? Erinnere dich auch an deine Freude an Jesus, an deine Begegnung mit Christen, an die Gemeinschaft mit Jesus, an die Feste, die ihr miteinander gefeiert habt. Gibt es da etwas? In den verschiedenen Situationen deines Lebens, wo hat es in deinem Leben als Christ vielleicht eine Erneuerung gegeben? Also das, was man dann Erweckung nennt, ganz persönlich, du. Wenn du das kannst, wenn du dich an Freude erinnern kannst mit Jesus, dann, das ist ganz wichtig jetzt auch für Sie als Gemeinde hier, dann, ihr Lieben, könnt ihr mit Tränen säen. Heute und morgen. Wenn du erlebt hast, ich habe mit Tränen gesät, aber auch mit Freuden geerntet, dann gewinnst du neuen Mut. Und das, was ihr hier braucht in Bonn, Bad Godesberg, ist neuer Mut, neue Kraft. Die Hacke und die Schaufel nicht hinzuschmeißen. Dann kannst du aufstehen, wenn du müde geworden bist. Wir haben das hier eben gesungen. Du sollst nicht müde werden, wenn auch das Licht auf Erden bald zu erlöschen scheint. Es gibt diese Zeiten der Resignation in unserem Leben, auch gemeintlich. Und wir sollen neu die Ärmel hochkrempeln. Wenn du mit Freuden geerntet hast, kannst du mit Tränen weitersäen. Aufschauen in den Himmel auf Jesus, auf die Erlösung, die dir heute schon gilt. Ja, dieser letzte Vers, den wollen wir jetzt miteinander mal auswendig lernen. Den nehmen Sie heute mit nach Hause. Ja. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. sagen Sie das mal, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Und das Schöne daran ist, dass diese Spannung, dieser Gegensatz Tränen, Freuden, der wird hier dreifach entfaltet. Die mit Tränen säen, sie gehen und weinen und streuen ihren Samen. Dem steht gegenüber, sie kommen, also die mit Freuden ernten, sie kommen, gehen, kommen mit Freuden, weinen, freuen und bringen ihre Gaben, streuen, heimbringen. Das lernen Sie auswendig. Heute nehmen Sie mit nach Hause. Jetzt sagen wir das mal in der ganzen Form. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen. Super. Ja. Gott segne Sie hier in Bad Godesberg beim Ausstreuen und Heimbringen, beim Säen mit Tränen und beim Ernten mit Freude. Amen.